Herzlich willkommen zur Spiritualitätssendung bei Radio Horeb und bei Radio Maria in Südtirol. Schön, dass Sie, liebe Zuhörer, mit dabei sind. Mein Name ist Doris Frey und ich darf Sie durch diese Stunde begleiten. Der Spätherbst und mit ihm auch die kirchlichen Gedenk- und Festtage rund um Allerheiligen und aller Seelen stellen uns jedes Jahr aufs Neue unsere Vergänglichkeit vor Augen. Auch wenn in unserem Leben nichts wirklich gewiss ist, eines ist es doch, nämlich, dass unser Leben hier auf Erden vergänglich ist und nicht ewig dauert. Für den einen mag das eine Hoffnung und ein Lichtblick sein, gerade wenn es schwer wird im Leben. Doch für den anderen oder in Stunden des Glücks mag uns diese Vergänglichkeit zuweilen Angst machen und auch erschreckend sein. Vielen von Ihnen mag es wohl auch schon so ergangen sein, dass sie am Grab eines lieben Menschen gestanden sind und sich ganz existenzielle Fragen aufgetan haben. Was bleibt am Ende? Was hat Bestand? Was kommt danach wirklich? Als Christen wissen wir, dass der Tod nicht das Ende ist, sondern die Vollendung und das ewige Leben auf uns warten wird. Aber was heißt das ganz konkret? Dieser und anderen Fragen gehen wir in der nächsten Stunde gemeinsam auf die Spur. Und zwar gemeinsam mit Professor Dr. Christoph Ohli aus Trier blicken wir schon längere Zeit in einer kleinen Reihe auf spirituelle Impulse aus der Theologie von Benedikt dem 16. Professor Ohli gehört dem sogenannten neuen Schülerkreis von Papst Benedikt an. Zu diesem neuen Schülerkreis zählen Theologen, die sich durch Studium und Forschung in den verschiedenen theologischen Disziplinen auf besondere Weise der Theologie von Josef Ratzinger verbunden und verpflichtet wissen. Und so steht uns in der kommenden Stunde mit Professor Ohli, also ein ausgewiesener Experte an der Seite, wenn wir gemeinsam unser Augenmerk auf Benedikt den 16. und die Vollendung der Welt legen. An dieser Stelle ein herzliches Grüß Gott an Sie, Herr Professor Ohli.
Grüß Gott, Frau Frey, grüße Sie.
Ja, wie gesagt, wir haben eine kleine Reihe in diesem Jahr in der Spiritualitätssendung und betrachten einige Aspekte der Theologie Benedikt des 16. Und heute soll es um diese Vollendung der Welt gehen. Wir freuen uns schon auf Ihre Ausführungen.
Dankeschön. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, seien Sie herzlich gegrüßt. Wir haben das gerade schon gehört. Der Monat November, in dem wir stehen, birgt viele Gedenktage in sich, die uns tatsächlich an die Endlichkeit des Menschen erinnern. Wir beginnen den Monat mit dem Allerheiligenfest. Es folgt der Allerseelentag. Aber auch die zahlreichen Gedenktage an die Gefallenen der Kriege und an die Opfer von Terror und Gewalt lassen in uns doch oft die Gedanken nach dem Sinn des Lebens und der Zukunft der Welt aufkommen. Und manchmal steuern die trübseligen und graudunklen Tage dieses Monates ihren sicherlich nicht unerheblichen Anteil dazu bei. Solche Fragen wie, woher kommt der Mensch, wer bin ich als Mensch und wohin gehe ich als Mensch, sind dabei entscheidende Fragen. So sehr aber in all dem die Vergänglichkeit von Welt und Mensch vor Augen tritt, dürfen wir diese Zusammenhänge doch als Glaubende, und das heißt mit den Augen und dem Licht unseres christlichen Glaubens betrachten. Denn unser Glaube sagt uns ja, durch Gottes Liebe empfängt der Mensch nicht nur sein Leben für diese Welt, sondern auch seine ewige Zukunft in Gottes Reich. Denn Gott selbst ist Mensch geworden, um den Menschen aus diesem Kerker der Sünde und des Todes zu befreien und ihn hinzuführen in ein ewiges Leben in der Gemeinschaft mit Gott und allen Heiligen. Deshalb dürfen wir dankbar sein, dass gerade der Allerheiligen-Festtag ein solch lichtvolles und hoffnungsfrohes Vorzeichen diesem dunklen Monat November vorsetzt. Mit diesem Licht des Glaubens durchschreiten wir dabei nämlich alle Dunkelheiten dieses Monates, sowie jene Dunkelheiten unserer Fragen und den Zweifel nach der Zukunft unseres Lebens. Und wir dürfen darin mit dem Glauben erkennen, unsere Heimat ist im Himmel. Aber auch die Welt als solche soll ihre Vollendung finden durch dieses liebende Handeln Gottes. So So schreibt ja der heilige Paulus voller Überzeugung in seinem Brief an die Kirche von Rom und erinnert die Gläubigen an diese Zuversicht des Glaubens, wenn er dort formuliert: Die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Nicht aus eigenem Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Aber zugleich gab er ihr Hoffnung. Auch die Schöpfung soll von der Sklaverei und Verlorenheit befreit werden zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt. Denn wir sind gerettet, doch in der Hoffnung. Hoffnung aber, die man schon erfüllt sieht, ist keine Hoffnung. Wie kann man auf etwas hoffen, das man sieht? Hoffen wir aber auf das, was wir nicht sehen, dann harren wir aus in Geduld. So der heilige Paulus in seinem Römerbrief. Als Christen hoffen wir also. Aber nicht mit einer Hoffnung dieser Welt, sondern mit einer Hoffnung, die Gott selbst uns geschenkt hat. Als Theologe hat sich Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI., häufig mit diesen Fragen der Vollendung des Menschen und der Welt auseinandergesetzt. So nehmen wir diesen Monat November zum Anlass, ihn nach seinen Überlegungen dazu zu befragen. Was besagt unser Glaube an die Vollendung? Was umgreift er und wie vermag er unserem Leben bereits jetzt einen entscheidenden Impuls zu geben, der in unserem Denken und Handeln als Christen schon jetzt sichtbar wird und fruchtbar werden kann? Beginnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, möchte ich mit einigen Gedanken aus der zweiten Enzyklika von Benedikt XVI. Über die Hoffnung. Sie trägt den Titel Spe Salvi und erinnert damit an die zitierten Worte aus dem Römerbrief des Apostels Paulus. Durch die Hoffnung sind wir gerettet. In diesem Schreiben konstatiert der emeritierte Papst mit Blick auf das heutige Verhältnis zwischen Mensch und Glaube Folgendes. Er schreibt dort: Vielleicht wollen viele Menschen den Glauben heute einfach deshalb nicht, weil ihnen das ewige Leben nichts Erstrebenswertes zu sein scheint. Sie wollen gar nicht das ewige Leben, sondern dieses jetzige Leben. Und der Glaube an das ewige Leben scheint dafür eher hinderlich zu sein. Ewig weiter zu leben scheint eher Verdammnis als ein Geschenk zu sein. Gewiss, den Tod möchte man so weit hinausschieben wie nur irgend möglich. Aber immerfort und ohne Ende zu leben, das kann doch zuletzt nur langweilig und schließlich unerträglich sein. Soweit der emeritierte Papst. Das Kennzeichen solch einer Lebenssicht wird dort noch radikalisiert, wo Sterben und Tod, also jene Wirklichkeiten, die von sich her die Frage nach der Zukunft des Menschen und der Welt herausfordern, aus einem übertriebenen Jugend- und Schönheitswahn, aus Angst vor Krankheit und Sterben, sowie aus Argwohn vor der Sinnlosigkeit des Todes aus dem öffentlichen Bewusstsein herausgedrängt werden. Es gilt das Leben, allein hier, allein jetzt. Anfragen durch den Tod berühren solch einen Menschen peinlich und lassen Menschen stumm und ratlos zurück, und gelten deshalb auch häufig als nicht erlaubt. Die Folgen dieses weit gefächerten Prozesses, auf den wir jetzt nicht weiter blicken können, werden aber heute überall wahrnehmbar. Sei es beispielsweise in der Abschiebung der von Krankheit und Sterben Betroffenen. Sei es in der Forderung nach organisierter, aktiver Sterbehilfe, über die derzeit viel diskutiert wird. Krankheit, Sterben und Tod dürfen in einer solchen Weltsicht für viele nicht mehr sichtbar werden. Sie dürfen die Welt des Lebens in ihrer übersprudelnden Vitalität nicht stören. Die innewohnende Mahnung an die tiefere Bedeutung irdischen Lebens wird deshalb überdeckt. Und dies oft mit der Werbung ewiger Jugend, so als gäbe es den Tod gar nicht. Und selbst die Sitte der Erdbestattung, die lange Zeit ja Kennzeichen und Ausdruck eines respekt- und würdevollen Umgangs des Menschen mit seinesgleichen dastand, gerät zunehmend in den Strudel dieser Entwicklung. Sie wird nicht selten ersetzt durch die maschinelle Leichenvernichtung in einer Verbrennungsanlage, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit arbeitet und irgendwann in diesen anonymen Bestattungen mündet. Benedikt XVI. Führt all diese Überlegungen zusammen, wenn er festhält, wahr ist, dass die Abschaffung des Todes oder auch sein praktisch unbegrenztes Hinausschieben die Erde und die Menschheit in einen unmöglichen Zustand versetzen und auch dem Einzelnen selber keine Wohltat erweisen würde. Offenbar, so sagt der Papst, gibt es da einen Widerspruch in unserer Haltung, der auf eine innere Widersprüchlichkeit unserer Existenz selbst verweist. Einerseits wollen wir nicht sterben, will vor allem auch der andere, der uns gut ist, nicht, dass wir sterben. Aber andererseits möchten wir doch auch nicht endlos so weiter existieren und auch die Erde ist dafür nicht geschaffen. Was wollen wir also eigentlich? So fragt der Papst schließlich. Warum der Mensch nicht nur heute, sondern auch zu früheren Zeiten so widersprüchlich denkt, mag viele Gründe haben. Ein fundamentales Motiv besteht, so meine ich, in der Gotteskrise unserer Zeit. Der Mensch steht in der Gefahr, die Verbindung mit Gott zu verlieren, sie preiszugeben, ihn nicht mehr als ein personales Wesen im Gebet, in dieser Freundschaft, wie Teresa von Avila sagt, in diesem Dialog der liebenden Aufmerksamkeit wahrzunehmen und auch seinen Willen für mein Leben ernst zu nehmen. Gott gilt für viele Menschen, wenn überhaupt, als ein, ich möchte sagen, nebulöses, höheres Wesen, das im eigenen Leben aber auf Abstand gehalten wird. Verbunden ist mit solch einer Sicht allerdings eine wachsende Unkenntnis darüber, was der Glaube tatsächlich vom ewigen Leben und von der Vollendung des Menschen beginnt. Wir können es vielleicht so ausdrücken: Mangelt es am Glauben an Gott als den Urheber und Vollender des Glaubens, geht damit oft zugleich ein Fehlen im Wissen und Bezeugen der Hoffnung einher, die den Christen erfüllt. Wenn ich nicht mehr glaube, kann ich dann noch hoffen? Dabei steht der Christ durchaus als Zeitgenosse neben seinen Mitmenschen und fragt sich durchaus selbstkritisch, was ist das eigentlich Vollendung, ewiges Leben? Verlange ich danach? Eine Antwort darauf findet der Christ im Glauben der Kirche, der zugleich auch sein Glaube ist. So sagt die Enzyklika, das Wort ewiges Leben versucht, diesem unbekannt Bekannten einen Namen zu geben. Es ist notwendigerweise ein irritierendes, ein ungenügendes Wort, denn bei ewig denken wir an Endlosigkeit und die schreckt uns. Bei Leben denken wir an das von uns erfahrene Leben, das wir lieben und nicht verlieren möchten und das uns doch zugleich immer wieder mehr Mühsal als Erfüllung ist, sodass wir es einerseits wünschen und zugleich doch es nicht wollen. Also die Frage, was heißt das ewiges Leben, was heißt das Vollendung der Welt? Benedikt XVI. Fordert für eine Antwort ein Ausbrechen aus den Grenzen der uns umgebenden Wirklichkeit. Also wir könnten sagen, das Hinausschauen über den Tellerrand unseres Lebens, über den Tellerrand unserer Welt. Und so sagt er: Wir können nur versuchen, aus der Zeitlichkeit, in der wir gefangen sind, herauszudenken und zu ahnen, dass Ewigkeit nicht eine immer weitergehende Abfolge von Kalendertagen ist, sondern etwas wie der erfüllte Augenblick, in dem uns das Ganze umfängt und wir das Ganze umfangen. Wir können nur versuchen zu denken, dass dieser Augenblick das Leben im vollen Sinn ist. Immer neues Eintauchen in die Weite des Seins, indem wir einfach von der Freude überwältigt werden. In dieser Richtung müssen wir denken, wenn wir verstehen wollen, worauf die christliche Hoffnung zielt. was wir vom Glauben erwarten, von unserem Mitsein mit Christus. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, versuchen wir, dieser Aufforderung ein wenig nachzukommen, indem wir über den Tellerrand unserer Zeitlichkeit mit den Augen des Glaubens hinausblicken, indem wir uns dabei von der Theologie des ewigen Lebens leiten lassen und sie befragen. Was bedeutet ewiges Leben? Was bedeutet Vollendung des Menschen? Was sagt der Glaube an das ewige Leben? Der Glaube an das ewige Leben und damit an die Vollendung des Menschen und der Welt hat, so sagt es der Jugendkatechismus der Kirche, etwas mit der Liebe zu tun. So heißt es dort, allein schon dann, wenn wir verliebt sind, wollen wir, dass dieser Zustand nicht mehr aufhört. Gott ist die Liebe, sagt der erste Johannesbrief. Die Liebe, sagt der erste Korintherbrief, hört nie mehr auf. Gott ist ewig, weil er die Liebe ist. Und die Liebe ist ewig, weil sie göttlich ist. Wenn wir in der Liebe sind, treten wir ein in Gottes endlose Gegenwart. Diese Worte des Jugendkatechismus sagen letztlich, das ewige Leben ist ein Geschenk. Nämlich das Geschenk, von Gott geliebt zu sein. Und da Gott selbst die Liebe ist, ist unser Leben als Geliebtsein durch Gott ewig. Gott hört nicht auf, uns zu lieben. Gott hört nicht auf, an uns zu denken. Und wenn Gott, der ewig ist, damit nicht aufhört, hören auch wir nicht auf zu existieren. Ewiges Leben heißt also, für immer in und mit Gott verbunden zu sein. Also zu jener großen, umspannenden Familie Gottes zu gehören, die wir die Kirche nennen, und die für uns sichtbar wird in der Gemeinschaft der Heiligen, derer wir am Beginn des Monates November gedenken. Ewiges Leben ist also Geschenk, aber eben auch ein Geschenk, dem wir uns entsprechend gegenüber erweisen sollen. Es ist ein Geschenk, das zur Verantwortung für diese göttliche Liebe ruft, indem wir sie selber weiterschenken. Und hier wird, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die geistliche Bedeutung unseres Glaubens an das ewige Leben und die Vollendung von Mensch und Welt erkennbar. Denn der Glaube an das ewige Leben will den Menschen nicht einfach auf ein Jenseits vertrösten, so wie es oft dem Christentum ja vorgeworfen worden ist. Nein, dieser Glaube gibt vielmehr schon dem Leben auf Erden eine Perspektive, die es mit ganzer Hingabe leben lässt. Glaube an das ewige Leben muss also in der Antwort der Liebe gelebt werden. So sagt einmal der heilige Johannes vom Kreuz, einer der großen Mystiker des Karmelordens, am Abend unseres Lebens auf Erden werden wir nach unserer Liebe gerichtet werden. Eine andere Übersetzung sagt, wir werden in der Liebe gewogen werden. Das, was wir geliebt haben, das bleibt. Das macht uns als Menschen aus. So sehr also ewiges Leben Geschenk und Ausdruck der göttlichen Liebe ist, die uns für immer bei sich haben möchte, so sehr ruft es aber auch zur Verantwortung in unserem Leben. Und das machen auf ihre Weise die, so möchte ich sie einmal nennen, Bildwirklichkeiten deutlich, die biblisch mit dem Glauben an das ewige Leben verbunden sind und die wir nun ein wenig betrachten wollen. Wenn ewiges Leben das Geliebtsein von Gott her ist und die Fähigkeit, selbst zu lieben, mit einer Liebe, die ewig ist, die nicht mehr aufhört, dann müssen wir Überlegungen anstellen über das, was die Heilige Schrift uns dort in Bildwirklichkeiten formuliert, nämlich Himmel, Fegefeuer, Gericht und Hölle. Beginnen wir mit dem Himmel. In den Überlegungen zum Himmel können wir bei Josef Ratzinger zwei wichtige Aspekte feststellen. Der Begriff Himmel steht dabei für ihn zunächst als Inbegriff des vollendeten Einswerdens mit Christus. Er sagt, mit dem Bildwort Himmel, das an die natürliche Symbolkraft des Oben, also der Höhe, anknüpft, benennt die christliche Überlieferung die endgültige Erfüllung der menschlichen Existenz durch die erfüllte Liebe, auf die der Glaube zugeht. Solche Erfüllung ist für den Christen nicht bloße Zukunftsmusik, sondern die reine Darstellung dessen, was in der Begegnung mit Christus geschieht und in ihr grundlegend, seinen Wesenskomponenten nach, schon gegenwärtig ist. Himmel, so sagt Josef Ratzinger, ist folglich christologisch bestimmt. Er ist nicht ein geschichtsloser Ort, sondern primär eine personale Wirklichkeit, die auf immer von ihrem geschichtlichen Ursprung im österlichen Geheimnis von Tod und Auferstehung geprägt bleibt. Was heißt das, liebe Hörerinnen und Hörer? Das heißt, dass der Himmel die Vollendung unserer Taufe darstellt. Also jenes Eingetauchtseins in Christus, in sein Leben, in sein Sterben, in sein Auferstehen, in sein Verherrlichtsein. Himmel ist in und mit Christus sein. So sagt Papst Benedikt einmal in einer Predigt zu Maria Himmelfahrt: Es ist kein Himmel, der aus abstrakten Ideen gemacht wäre, und ebenso wenig handelt es sich um einen imaginären, von der Kunst erschaffenen Himmel, sondern es ist der Himmel der wahren Wirklichkeit, die Gott selbst ist. Gott ist der Himmel. Und er ist unser Ziel, das Ziel und die ewige Wohnstatt, von der wir herstammen und nach der wir streben. Heilige Paulus würde sagen, unsere Heimat ist im Himmel. Schaut nach droben, schaut nach oben. Mit Blick auf die Tauftheologie des heiligen Paulus, wie er sie beispielsweise in seinem Römerbrief ja darlegt, geht es also in der Taufe um die Verwandlung des Menschen in Christus hinein, in sein Sterben und Auferstehen. So schreibt ja Paulus im Römerbrief: Wisst ihr denn nicht, dass wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft wurden? Wir wurden mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod. Und wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir als neue Menschen leben. Wenn wir nämlich ihm gleich geworden sind in seinem Tod, dann werden wir mit ihm auch in seiner Auferstehung vereinigt sein. Ja, Taufe ist demnach Sterben und Auferstehen. Mit Christus werde ich in die Fluten des Todes hineingetaucht. Ich sterbe in der Taufe sozusagen den irdischen Tod im Voraus vorweg. Und ich lasse zugleich alle Haltungen sterben, die dem neuen Leben mit Christus widersprechen. Und durch seine Gnade erstehe ich im Augenblick der Taufe aus diesen Wassern des Todes auf, die mir so zum Wasser des Lebens werden. Das Wasser, das Christus ist und gibt, dieses Wasser führt zum ewigen Leben. Er ist das Wasser, das in das ewige Leben hineinströmt. Wie er gestorben und auferstanden ist, so ist auch mein Tod und meine Auferstehung in der Taufe antizipiert, also bildlich vorweggenommen worden. Mit der Taufe ist das ewige Leben wie in einem Samenkorn in meine Seele hineingelegt worden. Ich bin geheiligt und ich bin berufen, an Gottes Leben teilzuhaben. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dieses Einssein mit Christus, mit dem wir jetzt gerade versucht haben, den Himmel zu umschreiben, besitzt aber noch eine andere Dimension, die wir für die Betrachtung des Himmels nicht vernachlässigen dürfen. Denn Einssein mit Christus bedeutet eben immer auch Einssein mit seinem Leib, der die Kirche ist, wie es Paulus im Kolosserbrief formuliert. Denn, so sagt es einmal der spanische Jesuit Tomás Morales, die Taufe führt uns in die Familie der Dreifaltigkeit ein. Was ist das für ein ungeheures Bild. Die Taufe führt mich in die Familie der Dreifaltigkeit ein. Ich bin ein unverzichtbarer Teil dieser göttlichen Familie, dieser Gemeinschaft von Vater, Sohn und Geist, indem ich in der Einheit ihrer drei Personen, und in der Gemeinschaft aller Heiligen leben und daran teilhaben darf. Als Kind des Vaters, als Bruder oder Schwester Jesu Christi, als Tempel des Heiligen Geistes. Und so kann es folglich auch keine Vollendung der Einheit mit Christus geben, mit der wir gerade den Himmel zu umschreiben versucht haben, ohne dass es damit zugleich die Einheit mit der Kirche, mit seinem Leib, mit der Gemeinschaft der Heiligen gibt. Und daher folgert Josef Ratzinger einmal: Das Heil des Einzelnen ist erst ganz und voll, wenn das Heil des Alls und aller Erwählten vollzogen ist, die ja nicht einfach nebeneinander im Himmel, sondern miteinander als der eine Christus des Himmels sind. Dann wird die ganze Schöpfung Gesang sein. Ich glaube, eine schöne Umschreibung, ein schöner Versuch, das zu erfassen im Glauben, was uns der Himmel besagt. Eins sein mit Christus, eins sein mit allen Heiligen in der Gemeinschaft der göttlichen Familie. Für die christliche Vorstellung des ewigen Lebens spielt aber noch eine zweite Bildwirklichkeit der Heiligen Schrift eine bedeutende Rolle, nämlich die Bildwirklichkeit vom Gericht. Wir bekennen ja in unserem großen Glaubensbekenntnis der Kirche Jesus Christus, der wiederkommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Damit wissen wir uns an die Gerichtsrede Jesu Christi im Matthäusevangelium erinnert mit der alles entscheidenden Botschaft, die wir in diesen Tagen der letzten Wochen auch des Kirchenjahres wieder hören. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder, können hinzufügen, und Schwestern getan oder nicht getan habt, das habt ihr mir getan oder eben nicht getan. Hinter der äußeren Verschiedenheit vieler biblischer Worte zum Gericht sieht Josef Ratzinger doch eine, so sagt er, einheitliche Grundanschauung. Der Mensch tritt in seinem Sterben in die wahre Wirklichkeit ein und erkennt dabei, was er von daher ist. Das Gericht, so sagt Benedikt XVI., ist einfach die Wahrheit selber, ihr offenkundig werden. Und diese Wahrheit ist Gott. Deshalb bekennt sich die Kirche in ihrem Glauben auch zu einem individuellen Gericht unmittelbar nach dem Tod des Menschen, das den einzelnen Menschen im Licht der Wahrheit, die Christus ist, offenkundig werden lässt. Wir schauen auf unser Leben im Lichte Christi. Wir erkennen, wie dieses Leben ist, weil wir es im Licht des Richters, des barmherzigen Richters, vollziehen dürfen. Wir bekennen uns ebenso aber auch zu einem universalen Endgericht, also dem letzten Tag, wie es in der Heiligen Schrift heißt, in dem die Schöpfung als solche zusammen mit allen menschlichen Beziehungen und Einbindungen gerichtet. Und das bedeutet, gerecht gesetzt wird. Dabei bleibt immer Gott der Maßstab allen Richtens, weil er die Wahrheit ist. Das bedeutet beides. Das Gericht ist ein Mysterium tremendum, ein erschreckendes Geheimnis des Glaubens, aber es ist eben auch ein Mysterium fascinosum, ein faszinierendes Geheimnis des Glaubens. Es ist der Augenblick des Erschreckens vor der Wahrheit Gottes, der als solcher aber aufgebrochen ist, um den Menschen zu retten. Also erschreckend und faszinierend zugleich. In seiner bereits zitierten Enzyklika über die Hoffnung stellt deshalb Benedikt XVI. Zutiefst zuversichtlich Folgendes fest: Das Bild des letzten Gerichts ist zuallererst nicht ein Schreckbild, sondern ein Bild der Hoffnung. Für uns vielleicht sogar das entscheidende Hoffnungsbild. Aber ist es nicht doch auch ein Bild der Furcht? Ich würde sagen, ein Bild der Verantwortung. Ein Bild daher für jene Furcht, von der der heilige Hilarius sagt, dass all unsere Furcht in der Liebe ihren Ort hat. Gott ist Gerechtigkeit und schafft Gerechtigkeit, aber in seiner Gerechtigkeit ist zugleich Gnade. Das wissen wir durch den Blick auf den gekreuzigten und auferstandenen Christus. Beides, Gerechtigkeit und Gnade, muss in seiner rechten inneren Verbindung gesehen werden.
Spiritualitätssendung bei Radio Horeb. Mein Name ist Doris Frey. Schön, dass Sie, liebe Zuhörer, mit dabei sind. Wir werfen heute gemeinsam mit Professor Dr. Christoph Uhli einen Blick ans Ende so, beziehungsweise an den Beginn, nämlich an die Vollendung der Welt, und zwar betrachtet aus der Theologie Benedikt XVI. Wir haben bereits über das ewige Leben nachgedacht, was wir Christen denn mit dem ewigen Leben verbinden, was unser Glaube zum ewigen Leben besagt, und auch die beiden Aspekte von Himmel und Gericht betrachtet. Wir hören nun die Fortsetzung, in der es dann um das Fegfeuer und die Hölle geht.
Ausgehend von der Lehre vom sogenannten Zwischenzustand zwischen Tod und Auferstehung, wie sie von der Kirche in lehramtlichen Aussagen festgestellt wurde und in der abendländischen Tradition unter dem Namen Fegfeuer bekannt geworden ist, stellt Josef Ratzinger den bleibenden Kern dieser dritten Bildwirklichkeit zum ewigen Leben heraus. Dabei ist es ihm wichtig, nach den Überlegungen zum Himmel und zum Gericht festzustellen, dass im Zentrum der Lehre vom Fegfeuer die Hoffnung und die Zuversicht der Vollendung steht. So sagt er einmal: Das Hineintreten des Menschen in den Raum seiner Wirklichkeit ist Hineintreten ins endgültige Geschick und damit hineingehalten werden ins eschatologische Feuer. Der verwandelnde Augenblick dieser Begegnung entzieht sich irdischen Zeitmaßen. Er ist nicht ewig, sondern, und das ist wichtig, Übergang. Aber ihn als ganz kurz oder als lang qualifizieren zu wollen, wäre gleich naiv und in der Sache durchaus dasselbe. Mit anderen Worten, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, im Fegfeuer geht es nicht um das oberflächliche Abbüßen der dem Menschen zugesprochenen Strafen für Sünden, für Vergehen. Es ist vielmehr der Vorgang der Reinigung im Licht der Vollendung. Deshalb heißt es auch bei Benedikt XVI., es ist vielmehr der von innen her notwendige Prozess der Umwandlung des Menschen, indem er christusfähig, gottfähig und so fähig zur Einheit mit der ganzen Gemeinschaft der Heiligen wird. Die Begegnung mit dem Herrn ist diese Verwandlung, das Feuer, das ihn umbrennt zu jener schlackenlosen Gestalt, die Gefäß ewiger Freude werden kann. Auch hier fügt Benedikt XVI. In seinem Schreiben über die Hoffnung den Grundgehalt der Lehre in das gesamtchristlicher Zuversicht ein und stellt dabei fest, das Begegnen mit Christus ist der entscheidende Akt des Gerichts. Vor seinem Anblick schmilzt alle Unwahrheit. Die Begegnung mit ihm ist es, die uns umbrennt und frei brennt zum Eigentlichen unserer selbst. Aber in dem Schmerz dieser Begegnung, in der uns das Unreine und Kranke unseres Daseins offenbar wird, ist Rettung. Wenn christliche Hoffnung, also immer auch Hoffnung für die anderen ist, dann tut sich gerade in diesem Schauen auf das, was das Fegefeuer ausdrücken möchte, nämlich dieses Umgewandeltwerden in Christus, dass das, was gegen ihn in mir noch steht, verwandelt wird, weggeschmolzen wird, hineingerettet wird in Christus, dann wird darin auch das sichtbar, was die Kirche seit ihren Anfängen übt, nämlich das Gebet für die Verstorbenen. Als ein besonders intensives Zeichen der bleibenden Verbindung zwischen den hier auf Erden Lebenden und den Verstorbenen, die uns im Glauben bereits vorausgegangen sind. Josef Ratzinger nennt das stellvertretende Liebe. eine stellvertretende Liebe im Gebet für die Verstorbenen, für die man vor Gott eintritt. Eine stellvertretende Liebe, die als solche eine zentrale christliche Gegebenheit bezeichnet und zusammen mit der Lehre über das Fegfeuer hoffnungsvoll aussagt, dass es für diese Liebe die Todesgrenze nicht gibt. Die Möglichkeit des Helfens und des Schenkens erlöschen für den Christen mit dem Tod nicht, sondern umgreifen die ganze Gemeinschaft der Heiligen diesseits und jenseits der Todesschwelle. Kommen wir noch zum letzten, zum vierten Bildbegriff, der Bildwirklichkeit, die im Zusammenhang mit dem Glauben an die Vollendung des Menschen, an das ewige Leben steht. Die Hölle. Es sind bewegende Worte, mit denen Josef Ratzinger seine Überlegungen zur Hölle eröffnet. Er sagt, alles Deuteln nützt nichts. Der Gedanke ewiger Verdammnis, der sich im Judentum der beiden letzten vorchristlichen Jahrhunderte zusehends ausgebildet hatte, hat seinen festen Platz sowohl in der Lehre Jesu wie in den Schriften der Apostel. Basis dieser Lehre ist die bleibende Achtung Gottes vor der Freiheit des Menschen, die er diesem selbst geschenkt hat. Das heißt, der Mensch kann die Liebe Gottes und damit seine Ewigkeit annehmen, er vermag sie aber auch zu verneinen. Und mit dieser endgültigen Ablehnung, die radikale Gottesferne mit sich zieht, ist zugleich auch die Unwiderruflichkeit verbunden. Denn Gott achtet die Entscheidung des Menschen, ohne freilich nicht bis in den letzten Augenblick hinein Wege der Gnade und Barmherzigkeit eröffnen zu wollen. Doch diese Wege können nur dort fruchtbar werden, wo der Mensch sie auch bereitwillig annimmt und auch geht. Tut er das nicht, erwächst seinem Handeln sozusagen wie von selbst die Hölle, also die Gottesferne. Auch dieser Gedanke findet sich in der Enzyklika über die christliche Hoffnung, wenn Benedikt XVI. Dort schreibt, die Lebensentscheidung eines Menschen wird mit dem Tod endgültig. Dieses, sein Leben, steht vor dem Richter. Sein Entscheid, der im Lauf des ganzen Lebens Gestalt gefunden hat, kann verschiedene Formen haben. Es kann Menschen geben, die in sich den Willen zur Wahrheit und die Bereitschaft zur Liebe völlig zerstört haben. Menschen, in denen alles Lüge geworden ist. Das ist ein furchtbarer Gedanke, aber manchen Gestalten gestalten gerade unsere Geschichte, lassen in erschreckender Weise solche Profile erkennen. Nichts mehr wäre zu heilen an solchen Menschen. Die Zerstörung des Guten wäre unwiderruflich. Das ist es, was mit dem Wort Hölle bezeichnet wird. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt im Umkehrschluss dazu auch Lichtgestalten des Glaubens und der Hoffnung auf Vollendung. Es sind jene Heiligen, die mitten unter uns gelebt und von dieser Hoffnung Zeugnis abgelegt haben. Denken wir nur an die selige Mutter Teresa von Kalkutta, den heiligen Pater Pio oder den heiligen Papst Johannes Paul II. Sie haben gelebt, was sie sind und worauf sie zugehen. Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, der das Leben in Fülle ist und Fülle ist mit der Kirche des Himmels, die auf Erden heranwächst. Und es sind zugleich Heilige gewesen, die dem Wort von der Hölle eine neue, ganz persönliche Bedeutung gegeben haben. Wie zum Beispiel Johannes vom Kreuz oder Therese von Lisieux. Für sie ist die Hölle eine Aufforderung, in der dunklen Nacht des Glaubens die Gemeinschaft mit Christus, gerade als Gemeinschaft mit dem Dunkel seines Abstiegs in die Nacht zu erleiden. Dem Licht des Herrn dadurch nahe zu kommen, dass sie sein Dunkel teilen und dem Heil der Welt dienen, indem sie ihr Heil zurücklassen für die anderen. In solcher Frömmigkeit ist nichts von der furchtbaren Wirklichkeit der Hölle aufgehoben. Sie ist so real, dass sie ins eigene Dasein hineinreicht. Das Dunkel des persönlichen Glaubens wird so zu einer anfanghaften Erfahrung dessen, was Hölle sein kann. Zugleich aber in tiefer Verbundenheit mit Christus auch zum Ort der Verwandlung der Seelen durch Leiden, durch Annahme des Kreuzes, das seine Wirkmächtigkeit entfacht, indem man es lebt. Die Annahme eines Glaubenszweifels, eines Glaubensdunkels im persönlichen Leben, wenn ich nicht mehr weiter weiß, wenn ich mich frage, was das oder jenes nun soll, aber auch sein Durchleben ist dann Mitarbeit am Heil der Seelen, ist Mitarbeit an der Wahrheit Gottes, Mitarbeit an ihrer Verwirklichung. Somit gibt Josef Ratzinger auch der Hölle, so wie sie uns von dem biblischen Befund her gegeben ist, noch eine neue Perspektive mit den Heiligen. Das Dunkel des Glaubens, was wir hier auf Erden erleben können, manchmal sogar müssen, ein Vorzeichen von dieser Gottesferne sein kann. Aber wenn wir sie annehmen hier auf Erden, sie dazu verwendet werden kann, Seelen für Christus zu gewinnen, sie aufzuopfern, wie man es auch zu früheren Zeiten sagte. Himmel, Gericht, Fegefeuer, Hölle. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, diese bruchstückartigen Gedanken zum ewigen Leben und zur Vollendung machen sicherlich eines besonders deutlich. Unser Glaube, unsere Hoffnung auf das ewige Leben sind immer wesentlich auch Glaube und Hoffnung für die anderen. Nur so sind sie wirklich auch Glaube und Hoffnung für mich selbst. Unseren kleinen Einblick in das Denken von Benedikt XVI. Können wir deshalb nicht beschließen, ohne mit ihm auf die jungfräuliche Gottesmutter Maria zu schauen. Sie steht uns als Mutter des Herrn und Mutter der Kirche mit allen Heiligen des Himmels hilfreich zur Seite und bestärkt uns immer wieder neu in der gemeinsamen Hoffnung auf die ewige Vollendung in Christus. Bitten wir sie deshalb, indem wir mit der Kirche zu ihr rufen: Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesgebärerin. Verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten, sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren. O du glorreiche und gebenedeite Jungfrau, unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin, versöhne uns mit deinem Sohne, empfiehl uns deinem Sohne, stelle uns vor deinem Sohne. Amen.
Benedikt XVI. Und die Vollendung der Welt. Wir hörten einen Vortrag von Professor Dr. Christoph Ohli. Ein herzliches Dankeschön und vergelt's gut Ihnen, Herr Professor Ohli. Wir haben bereits eine Hörerin in der Leitung, Schwester Eusebia aus Würzburg. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, Herr Professor Ohli. Ihr wart damals das vom Eucharistie. Das war also großartig, das haben wir mal bestellt. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken.
Gerne.
Schön, danke. Vortrag. Dann, Frage haben Sie keine mehr? Alles klar?
Ja.
Genau, Professor Ohli, der ja referiert immer sehr klar, da weiß man dann, wie der Hase läuft, gell? Gut, Schwester Eusebia,
vielen Dank für die Rückmeldung. Vielen Dank.
Alles gut Ihnen. Wiederhören. Ja, liebe Zuhörer, Sie haben es gehört, wir haben eine kleine Reihe über die Theologie von Papst Benedikt dem 16. Falls Sie die weiteren Vorträge interessieren, können Sie diese gerne über unseren CD-Dienst auch bestellen oder im Podcast herunterladen. Ja, Herr Professor Ohli, wir haben jetzt vieles gehört über diese letzten Dinge. Die Frage hat sich aufgetan, wenn es heißt, dass wir uns jetzt schon im Leben sozusagen, dass der Glaube an die Vollendung jetzt im Leben schon einen entscheidenden Impuls uns geben soll, wie wir heute denken, reden und handeln. Wie kann das konkret aussehen? Es ist ja, ich glaube, der heilige Ignatius war es, der bei Entscheidungen empfiehlt, denken Sie vom Ende her, wie hätten Sie gerne entschieden, wenn Sie auf dem Totenbett nochmals zurückdenken? Wie kann man da wohltuende Mitte finden? Es ist im Alltag oft ja gar nicht so einfach. Wenn man vom Ende her denkt, klar, dann gewinnt im Alltag manches, wird eher lapidar, wenn man bedenkt, was für Kleinigkeiten einem passieren und aufregen. aber man kann ja nicht immer so abschiedlich leben. Wo gibt es da eine goldene Mitte oder welche Tipps haben Sie, wie man es konkret leben kann?
Also ich bin davon überzeugt, dass derjenige, der versucht, im Alltag seinen Glauben konkret zu leben, also durch die Grundpfeiler, sage ich mal, der Gottes- und der Nächstenliebe, wo ich versuche, im Gebet, im Empfang der Sakramente, im Leben mit der Kirche, diesen Glauben tätig werden zu lassen durch ganz konkrete Nächstenliebe, ob das in der Familie ist, ob das am Arbeitsplatz ist, ob das unter Freunden ist, dass ich versuche wirklich vom Denken, vom Reden her mich vom Glauben prägen zu lassen, dann mache ich schon sehr viel. Dann denke ich letztlich vom Ende her, ohne dass es mir vielleicht immer bewusst ist. Aber dass ich versuche, es ist ja immer ein Versuch, ein Bemühen, hinter dem wir natürlich auch oft zurückbleiben, das ist klar. Wir sind da Menschen und auch gebrechliche Menschen. Aber dass wir sozusagen in der Atmosphäre des Glaubens versuchen zu leben und zu handeln. Und dann bin ich, so glaube ich, auf dem rechten Weg dahin, mein Leben von der Ewigkeit her zu sehen. Von daher Glaube, so wie er praktiziert wird, hilft mir da sehr viel, das ganz konkret werden zu lassen.
Wir haben eine weitere Hörerin, Frau Neuwieser. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott, hallo. Ich bedanke mich erstmal für den wunderschönen Vortrag. Ich konnte ihn nicht ganz hören, aber ich war sehr aufmerksam, als Sie gesprochen haben von unseren Verstorbenen. Ich bin also groß geworden in einem christlichen Elternhaus, was eine große Gnade ist, und bin als Kind schon liebevoll angehalten worden, für die armen Seelen zu beten. Das war also eine tägliche Gebetsübung bei uns zu Hause. Als mein Vater dann vor 22 Jahren gestorben ist und als er seinen Weg begonnen hat in die andere Heimat, in die wirkliche, hat er diesen Satz lachend gesagt: Ich gehe jetzt dorthin, wo ihr mir noch nicht folgen könnt, aber von dort kann ich mehr für euch tun als von hier. Also er hat diese unendliche Verbindung in der tiefen Liebe damit bekundet, die auch aufrechterhalten geblieben ist. Also die Liebe ist spürbar. Und als er gestorben war, das möchte ich ja anbringen, auch als Hoffnung für andere Menschen, habe ich 3 Wochen nach seinem Tod ganz deutlich von ihm geträumt. Und er hat mir gesagt, ich bin an einem Ort, wo meine Seele gewaschen wird. Also das war für mich damals ein Ausdruck, der mir unbekannt war, aber das hat meine Trauer im Moment verwandelt. Das war ganz etwas Hohes.
Vielen Dank auch für dieses Zeugnis. Ja, Herr Professor Ohlis, dieses Waschen, auch dieses Reingewaschen durch das Blut des Lammes, diese Stelle gibt es ja.
Ja, und genau darum geht es in diesem Bild des Fegfeuers, ob ich es mit dem Ausbrennen des Feuers oder mit dem Reinwaschen im Blute des Lammes ausdrücke. Es bezeugt letztlich dieselbe Wirklichkeit. Es geht, und das ist bei Josef Ratzinger in seiner Theologie ganz deutlich spürbar, gerade mit dem Bild auf das Fegfeuer, wirklich um Zuversicht. Es geht um Hoffnung in dem Licht der Ewigkeit. Es ist also etwas Notwendiges, weil der Mensch immer noch etwas in sich trägt, vom Leben her, was ihn von Gott trennt oder was ihn aufhält, ganz in die Gemeinschaft mit Gott zu treten. Und deshalb bedarf er dieser Reinigung. Aber sie geschieht im Licht der Ewigkeit. Umgekehrt, das, was wir am Schluss im Hinblick auf die Hölle bedacht haben, ist eben die absolute Verweigerung des Menschen diesem liebenden Handeln gegenüber. Das heißt, wenn man so will, ist Hölle irgendwie so ein selbstgewählter Zustand seitens des Menschen. Gott möchte, weil er die Liebe ist, das Leben des Menschen. Aber er gewährt ihm auch die Freiheit. Er respektiert seine Freiheit. Und so stecken in all diesen Bildwirklichkeiten der Heiligen Schrift tiefe Spuren der Hoffnung, tiefe Spuren des Glaubens, der Zuversicht an das ewige Leben, allerdings gleichzeitig auch so dieser Anstoß an die eigene Verantwortung, dass das Geschenk, das wir von Gott bekommen haben, wirklich auch ein Geschenk ist, mit dem zu leben, es sich lohnt, und mit dem zu leben, zu arbeiten, es sich wahrlich lohnt. Aber wir sind eben aufgefordert, es mit unserer Freiheit auch zu vollbringen. Vielleicht noch ein ganz kleiner Gedanke. Ja. Im vergangenen Jahr ist mein Vater verstorben und da sagte mir in dem Zusammenhang unsere Küsterin zu Hause bei der Beerdigung, ich weiß, dass das traurig ist, aber bedenkt immer, dort, wo er jetzt ist, da möchte er nicht mehr weg. Mhm. Und das drückt so etwas davon aus, dass wir es uns fast gar nicht vorstellen können, welche Glückseligkeit das sein muss, in der Gemeinschaft mit Gott und den Heiligen leben zu dürfen. Also viel Zuversicht in diesem Monat November.
Also es lohnt sich, auf dem Weg zu bleiben, auch wenn er manchmal mühsam ist.
Ja.
Gut, dann, Herr Professor Rolli, ein herzliches Dankeschön. Wir bitten Sie dann am Ende der Sendung noch um Ihren priesterlichen Segen. Liebe Zuhörer, wenn Sie die Sendung erst verspätet eingeschaltet haben oder nochmals nachhören möchten, können Sie gerne eine CD beim CD-Dienst bestellen oder in unserem Podcast-Angebot die Sendung ab heute Abend dann herunterladen. Aber jetzt bitten wir Sie um Ihren priesterlichen Segen.
Gerne, ja. Auf die Fürsprache der Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Josef und aller Heiligen und Seligen, segne und geleite euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihnen Doris Frey.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.